Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute mit dem Titel 5G und Impfen ist wahrscheinlich unser kleinstes Problem. Boah, Wahnsinnswort, ich weiß es schon, aber es gibt wirklich viel größere Probleme, denen wir uns auch zuwenden sollten und die ganz, ganz bewusst auch mal ändern sollten. Und das gelingt uns auch, selbstverständlich. Ich möchte dieses Thema, um was es heute geht, nämlich um das Thema auch Aluminium, mit einem Arzt diskutieren und besprechen, der sehr versiert ist in der sogenannten Gelattherapie. Und ihm begegnet das immer und immer wieder, dass sehr viele Krankheiten ausgelöst sind aufgrund von Vergiftungserscheinungen, ausgelöst zum Beispiel durch Aluminium. Und wo wir das überall haben, mein Gott, das ist ein Thema dieser Sendung. So, herzlich willkommen, lieber Dr. Johannes Engesser. Danke, dass du zu uns gekommen bist und hier mit uns eine Aufklärungssendung produzieren wirst.
Ich danke sehr für die Einladung.
Sehr gerne. Thema Aluminium. Es ist ja kaum zu glauben, wenn wir ein Lebensmittel haben, das mit Aluminium einpacken, dann geht gewisse Spuren von Aluminium ins Essen rein.
Ja, speziell wenn Säure noch mit dabei ist. Insofern sind viele Produkte betroffen. Und die Produkte, die nicht in Konservendosen oder in aluminiumhaltigen Packungen eingepackt sind, die werden dann teilweise von Privatleuten noch in Aluminium im Kühlschrank verstaut, in Alufolie oder in Alufolie gebraten oder gegrillt.
Ach, da die Grillplatte,
ja,
gell?
Natürlich, ja.
Was passiert da in dieser Phase?
Sobald ein Metall mit einer Flüssigkeit, die Säure oder auch Salz enthält, in Verbindung kommt, gibt es Ionenflüsse. Und dann wandern eben auch die Metallionen in diese Flüssigkeit ein.
Aber ich meine, das machen wir doch jetzt wahrscheinlich schon irgendwie 20, 30 Jahre lang, oder?
Ja, und das merkt man auch am Gesundheitszustand.
Oh. Ja. Ja, ich höre an einem Fachärztekongress, wo wir gerade gefilmt haben, wurde das Thema groß und breit auch diskutiert und immer wieder gesagt, dass sehr viel Parkinson, sehr viel Alzheimer zurückzuführen ist auf Aluminiumvergiftungen.
Es gibt inzwischen einige Forschung darüber und es gibt natürlich auch die Überlegungen, ja, wie kommen wir denn ohne aus? Aber Aluminium haben wir nicht nur im Essen, wir haben es auch im Trinkwasser zum Teil, wir haben es zum Teil in Deos. Deos sind ein ganz großes Thema. Aluminiumhaltige Deos, Deo-Roller, die speziell dann, wenn unter der Achsel rasiert wird und kleine Wunden entstehen, die dann tatsächlich auch in den Organismus gelangen kommen. Aluminium ist, auch wenn Impfung eines der kleinsten Probleme ist, ist auch in Totimpfstoffen drin.
Mhm. Um eine Immunreaktion zu erzeugen.
Als Immunbooster.
Ja.
Was uns natürlich auch schon zeigt, es wird therapeutisch so eingesetzt als Immunbooster und gleichzeitig ist es ja so, dass wir durch diese Boosterung des Immunsystems natürlich eine Überreagibilität auch erzeugen. Mhm. Und das ist das, womit wir dann zu kämpfen haben, mit chronischen Entzündungen, die teilweise auch unterschwellig im Körper ablaufen und die dann zu Reaktionen führen, die langfristig unerwünscht sind.
Reicht denn heute noch nicht dieses Wissen aus der medizinischen Seite, um hier wirklich allenfalls Aluminium zu verbieten? Reicht das immer noch nicht? Auf was wartet man denn?
Naja gut, es würde schon reichen. Ja, die Frage ist die Konsequenz und wer tut's? Ja, wer sitzt an den Schaltstellen, um so etwas zu verbieten? Von meiner Warte her, ich kläre auf. Ich tue sehr viel, um darüber aufzuklären. Aluminium ist ja nur eines der toxischen Metalle, die uns betrifft. Wir sind ja mit verschiedenen toxischen Metallen belastet. Aluminium ist eins, wo wir es selber auch mitregulieren können, wenn wir aufgeklärt sind. Wo wir aber, wenn wir zum Beispiel infolge von chronischen Erkrankungen Mineralprovokationsanalysen machen, wo wir sehen, dass die Belastungen teilweise hoch sind, aber da gibt es auch noch ganz andere. Da gibt es Nickel, Blei, Cadmium, Palladium und. Also wir haben viele...
Wie komme ich zu diesen Stoffen, die du jetzt gerade aufgezählt hast? Wo stecken denn die wieder drin, dass ich die in meinem Körper vergifte?
Ja, Nickel teilweise in Schmuck, in Billigschmuck.
Auch das überträgt sich?
Ja, Ja, ja.
Weil ich schwitze, habe ich Säure.
Weil ich schwitze und da habe ich ja eben auch, da habe ich auch diese salzig-säurige Lösung im Prinzip auf der Haut, die natürlich auch resorbiert wird. Mhm. Also nicht, Schweiß wird ja nicht nur ausgeschieden, sondern auch wieder resorbiert. Mhm. Und damit gelangen Metalle in den Körper. Oder in der Nahrung. Viele Tees sind belastet, Schwarztees vor allem, die dann in diesen Fermentierungsprozessen teilweise in billigen Gefäßen einfach gehalten werden.
Ah, und dort hat es dort wieder dann, diese...
Genau. Und da gibt es so wenig Überprüfung. Also ich empfehle, wenn, dann immer gute Bio-standardisierte Ware, die dann auch geprüft ist, zu verwenden.
Ich meine, wir haben im Moment ja unglaublich viel Medienbewusstsein oder Bewusstsein, wo uns Zuschauerinnen und Zuschauer auf 5G. Wir haben so viel Bewusstsein auf die Impfung, sein oder nicht sein, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber man spielt schon eine Rolle, sich da eine Meinung zu bilden. Aber über dieses Thema Aluminium- und Schwermetallvergiftungen, die verantwortlich sind für so viele nachgewiesene Krankheiten, sind wir einfach zu bequem, uns diesem Thema zu widmen, wird es einfach ignoriert. Oder fehlt wirklich Aufklärungsarbeit,
so ja, wie wir es heute machen? Es ist ja ein Phänomen der Zeit, dass wir uns natürlich gerne mit ganz mit Spezifitäten beschäftigen und die auch fokussieren und sozusagen die gesamte Aufmerksamkeit darauf lenken, die normalerweise nicht im Verhältnis steht. Tatsächlich ist es so, Schwermetallbelastungen, wenn wir jetzt die gesamte Bevölkerung untersuchen würden, die sind, ich sag mal, ab dem Alter von 40 Jahren bei den meisten zu finden. Ja, und bei sehr vielen kommen sie erst sehr viel später zum Ausdruck, wenn dann halt häufig schon Situationen entstanden sind, die wir so eigentlich uns nicht wünschen können.
Da gehen wir nachher gleich in die Prävention noch rein, wie man diesen Dreck wieder rauskriegt. Aber ich hänge immer noch an diesem Aluminium. Natürlich kann man jetzt auch in eine Klarsichtfolie nehmen, aber da habe ich doch auch wahrscheinlich wieder das gleiche Problem, dass Plastik, irgendwelche Plastikpartikel ins Lebensmittel reingehen, oder?
Ja, das entstehen dann die Probleme mit Mikroplastik. Ja, die können auch Entzündungen hervorrufen. Und dann natürlich auch die andere Probleme mit den Lösungsmitteln, mit den Weichmachern, die heute im modernen Plastik, was mit Nahrungsmitteln zu tun hat, sind die im Bewusstsein, sie werden auch möglichst reduziert oder herausgenommen, aber dann haben wir immer noch das Problem mit dem Mikroplastik.
Aber meine, gehen wir es praktisch an. Ich meine, ich könnte jetzt problemlos auf eine Aluminiumrolle verzichten. Aber ich müsste ja dann eine Alternative haben. Das wäre wahrscheinlich irgendwie ein Plastikgefäß, wo ich meine Lebensmittel reintun kann, Hartplastik oder Glas. Plastik wird auch nicht gehen.
Ich wollte gerade sagen, warum nicht Glas?
Ja, schon.
Warum nicht Porzellan? Warum nicht wirklich? Keramik?
Ist in deiner Küche all diese Dinge weg, sondern du hast nur noch Glassachen drin, um Lebensmittel abzupacken?
Also wenn ich Sachen neu kaufe, ich habe immer noch Sachen von früher.
Ja, auch.
Die halten halt leider auch
ja,
so lange.
Ja, weiß. Ja, ja.
Aber wenn ich Sachen neu kaufe, dann achte ich schon auf sowas.
Ja. Okay, aber wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe, in ein Einkaufszentrum, und mir Lebensmittel kaufen will, da ist der Salat in Plastik abgefüllt,
ja,
dann habe ich die Wurst in Käse und ich meine, das kann ich gar nicht anders kaufen. Außer ich gehe vielleicht in eine Käserei und kaufe mir Käse und lasse es mir einpacken. Ja, der Papier, der macht auch wieder eine Plastikpapier rum.
Na, erstens mal muss es kein Plastikpapier sein. Es gibt Pergamentpapiere, die auch verwendet werden. Mhm. Zweitens kann man auch sein Gefäß mitbringen. Das muss man vorher wiegen lassen und dann die Sache da hineinlegen. Es gibt schon Möglichkeiten.
Aber es ist extrem einschränkend und es ist nicht mehr so bequem. Also wenn wir jetzt darauf achten, dass wir uns nicht vergiften über diese relevanten, hochrelevanten Faktoren, müssten wir eigentlich unseren ganzen Einkauf, wie er ist, auf den Kopf stellen.
Müssen wir, glaube ich, sowieso.
Müssen wir sowieso, ja.
Also für der normale Konsum ist auf Dauer nicht zuträglich. Also weder für uns selbst noch für die Umwelt. Das ist tatsächlich so, wie es läuft in den normalen Supermärkten, ist es sicherlich nicht zuträglich und kann nicht auf Dauer so weitergehen.
Ich meine, die ganzen Deos, das wissen wir ja mit diesen Aluminium-Deos, die sind ja ziemlich schon verschwunden. Es steht überall drum, aluminiumfrei.
Ja.
Also es gibt schon,
genügend,
ja. Ja, die haben aber dafür dann irgendwelche Nanopartikel drin, wo ich mich auch frage, haben wir jetzt die Pest gegen die Cholera ausgetauscht, keine Ahnung, gibt es ja noch keine Langzeitstudien. Naja,
sag mal so, die Relevanz der Metalle ist schon sehr grundlegend. Weil die Metalle, wenn wir Metalle im Körper haben, die überlasten sehr schnell unsere körpereigenen Ausleitungssysteme. Mhm. Ja, wir können ja selber auch entgiften. Ne? Aber Metalle sind sehr relevant für den Körper. Wir haben festgestellt, therapeutisch, Metalle auszuleiten bedeutet eine Gesamtentgiftung des Körpers. Witzigerweise auch, also wenn wir über Gelattherapie zum Beispiel Metalle binden und ausleiten, dann bedeutet es eine Gesamtentgiftung des Körpers.
Da möchte ich gleich darauf reingehen, weil du eine der wenigen Ärzte bist, die ich überhaupt kenne, die die sogenannte Gelatentgiftung machen. Hm. Persönlich habe ich sie erst mal durch den Dr. Mutter kennengelernt, der das sagt, dass das A und O ist von schwerkranken Menschen, sie einfach mal richtig zu entgiften. Das geht nur über die Gelat. Aber viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, wie auch ich, selbst arbeitet dann einfach mal wirklich vielleicht mit Zeolite, mal mit Spirulina, mal mit diesem und jenes, also mit kleinen Entgiftungsmittelchen. Genau. Reichen die auch schon zu so einem gewissen Maß, um solche Schwermetalle zu giften, oder können wir kurzfristig nicht mehr drum herum, eine Gelatausleitung zu machen?
Also doch, sehr wohl. Wir können natürlich, wenn wir regelmäßig die Entgiftung im Auge behalten, und dazu gehören natürlich solche Dinge, wie du sie gerade genannt hast, Gelatieren, auch Phytogelatoren wie Spirulina, wie Chlorella, wie Bärlauch, wie überhaupt alle sulfathaltigen Substanzen, also Knoblauch, Lauch, Zwiebeln. Diese Dinge, die helfen uns zu entgiften. Acetylcystein ist ja ein Hustenmittel eigentlich, in der Schulmedizin nur als solches bekannt, ist eigentlich eine Aminosäure, die Grundlage gibt für Glutation, was uns hilft auszuleiten. Das ist dann eine körpereigene Substanz, die daraus gebildet wird.
Aber wenn ich jetzt jeden Tag eine Knoblauchzehe esse, dann werde ich meinen Tagessoll an Fremdstoffen, Giftstoffen, Aluminium, Plastik nicht aus dem Körper kriegen, oder?
Ich würde sagen, wenn jemand wirklich konsequent dran ist, wenn er das tut, wenn er genügend trinkt, wenn er regelmäßig seine Fastenzeiten macht, wie das früher völlig üblich war, was ja heute nur manche völlig abgefahrene Esoterik ab und zu mal machen, wenn jemand auf solche Dinge achtet, sehr wohl, kann er dann auch im Alltag entgiften. Wenn er dann natürlich schon vergiftet ist, dann ist es sehr schwierig, mit solchen Dingen dem Herr zu werden. Wenn ich nichts anderes hätte, würde ich das auch tun, aber es geht langsam, es ist aufwendig. Es geht schon mit der Gelattherapie, die ganz spezifisch Metalle nach bestimmten hierarchischen Bindungsmustern bindet. Selbst da ist es aufwendig, aber da ist es zumindest mal absehbar.
Diese Gelatentgiftung heißt, ihr gebt ganz, ganz viele verschiedenste Infusionen. Und die binden jeweils andere Metalle. Ist das vorstellbar?
Wir geben am Anfang eine Infusion, also so mache ich es. Ich gebe am Anfang eine Infusion, die sozusagen das Potenzial hat, alle möglichen Metalle zu binden. Ich lasse in dieser Zeit den Urin sammeln. Den Urin können wir im Labor untersuchen, da können wir ganz genau sehen, was ausgeschieden wurde, das heißt, wie die Belastungen sind. Und wenn wir das wissen, dann können wir aufgrund des Ergebnisses die weitere Behandlung spezifizieren.
Was für Menschen sind denn vergiftet? Mit was für Anzeichen kommen sie denn letztendlich zu dir?
Chronische Belastungen, teilweise sehr unspezifisch. Chronische Belastungen machen Müdigkeit, machen Burnout, machen Entzündungen aller Art, machen wiederkehrende Schmerzsymptome, Chronic Fatigue Syndrome, solche Dinge. Aber auch so ganz einfache Dinge, Pilzerkrankungen. Pilzerkrankungen sind ein großes Thema, weil viele Leute sind mit Pilzen überbelastet und wissen nicht warum. Dann machen sie Pilzdiäten, oder auch chemische Pilzkuren mit Medikamenten. Und dann ist der Pilz erstmal weg, sind sie zufrieden, kommt er aber gleich wieder. Fragen sich, warum? Pilze lieben Metalle Und Metalle ziehen Pilze an. Das wissen wir auch im Wald, auch an den großen Pilzen. Ich spreche jetzt natürlich von Mikroorganismen, Pilzen, die in unserem Körper mit uns leben. Aber wir wissen es auch von großen Pilzen. Im Wald sind Pilze immer gefährdet, Metallbelastung mit sich zu tragen. Also es gibt Gebiete, Norwegen ist ein herrliches, traumhaftes Pilzland. Die Norweger sammeln keine Pilze mehr, weil sie wissen, seit Tschernobyl, seit die Wolke drüber gegangen ist.
Genau, ist auch interessant. Und dort wächst ja extrem die Pilze.
Und dort wächst es extrem.
Ja, genau. Das ist der Nährstoff.
Also wenn man durchgeht durch die Wälder, als Pilzfreund würde man juchzen und sagen, das ist doch ganz traumhaft hier, aber das ist der Grund. Und diese Zusammenhänge, die gibt es auch im Organismus selbst.
Vor der Sendung hatten wir noch ganz kurz über Nagelpilz gesprochen. Ja. Und da hast du mir auch gesagt, selbst dieser Nagelpilz kann man auf der Wirkungsebene zwar behandeln, aber nie auf der Ursachenebene, weil die Ursache ebenfalls wieder eine Entgiftung ist.
Ja. Ja. Also letztlich, wenn wir da nicht an diese grundlegenden Sachen drangehen, dann werden wir nie die Sache überwinden.
Also auch die Krankheitsbilder, die du jetzt gerade aufgezählt hast, also ich glaube, da gehört fast alles rein, oder? Von Krebspatienten zu Arteriosklerose.
Alles, was mit Entzündung letztlich irgendwie zu tun hat. Es führt zu einer Störung des Immunsystems und natürlich hat es sehr viel mit Ablagerungen im Körper zu tun, bis hin zur Arteriosklerose, die immerhin ein Drittel aller Menschen in unserem Kulturkreis sterben lässt. Das ist sehr relevant und ich denke, wenn wir das im Bewusstsein hätten, dann hätten wir natürlich sehr viel im Griff, was gesundheitliche Problematik betrifft.
Es gibt ja sicher viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch schon längere Zeit an ihren Krankheitssymptomen herumdoktern, medizinisch betreut oder auch nicht medizinisch betreut. Kann man da sagen, wenn sie noch nicht Erfolg gehabt haben, dass man sich mal wirklich eine Schalatentgiftung ins Auge in Betracht ziehen sollte, eine richtig professionelle Entgiftung von Schwermetallen?
Ja, würde ich in jedem Fall empfehlen. Also wenn Sie, liebe Zuschauer, nicht weiterkommen mit gesundheitlichen Problematiken, dann ziehen Sie das zumindest mit in Betracht.
Ich kenne jetzt zum Beispiel gleich in meinem näheren Umfeld ein paar Damen, die wirklich schon seit Jahren an ihrem Eisenmangel herumdoktern. Sie kriegen Eiseninfusionen und sie kriegen dieses, sie kriegen jenes und immer wieder nach 2-3 Monaten ist der Wert, dieser Ferritinwert wieder praktisch so zwischen 5 und 8, also praktisch bei 0.
Ja.
Ist dort allerfalls jetzt auch angesagt, eine Schwermetalluntersuchung zu machen über den Urin und zu entscheiden, welche Schalatentgiftung Sie da machen müssen?
Sicher, bei diesen Eisenverlusten, da ist natürlich, sind die üblichen Ursachen auszuschließen. Blutungen, innere Blutungen, überhaupt zu starke Blutungen während der Menstruation oder zu verlängerte und so weiter. Es gibt aber viele Fälle, bei denen all dieses nicht zu finden ist und wo nichts vorliegt. Und da würde ich unbedingt schauen. Das ist ja, Eisen ist ein Mineral und es betrifft den Mineralhaushalt. Und es ist tatsächlich so, dass wenn der Mineralhaushalt insgesamt gestört ist, dann kommt es zu Verschiebungen, die teilweise nicht mehr erklärbar sind, wenn man nicht das Gesamte anschaut.
Ich habe mal gelesen, dass zu viele Eiseninfusionen auch gefährlich sei.
Es ist tatsächlich so, es gibt ja auch die Eisenspeicherkrankheit, wo klassischerweise auch heutzutage immer noch Aderlass gemacht wird, bei dem viele Mineralien auch verloren gehen und vor allem Blut immer wieder sich nachbilden muss. Bis zum gewissen Grad kann man sagen, kann es für den einen oder anderen sogar gut sein, aber sehr häufig ist es dann auch schnell eine Überforderung des Organismus. Auch da sind Gelattherapien gut, um das zu regulieren.
Eine kritische Frage an dich. Ich meine, du bist ja nicht irgendein Arzt. Du hast dich mit zahlreichen Sachen weitergebildet. Du bist anthroposophischer Arzt noch zudem. Warum wird denn diese ganze Gelatentgiftung, dass man wirklich Schwermetall, Fremdstoffe aus dem Körper wieder rausnimmt, die da nicht reingehören, viel zu wenig Bedeutung in der normalen Medizin eingebracht?
Ich glaube, ein Teil ist natürlich, ist fast beängstigend, was für ein großes Potenzial drin liegt. Das andere ist, dass es keine Studien darüber gibt, weil es niemand finanzieren würde. Es gibt Studien, aber es gibt zu wenig. Immer
Ach
noch.
So,
ja,
darum.
Es gibt Erfahrungswerte. Mhm. Es gibt Erfahrungswerte. Die sprechen für sich, aber die sind natürlich sehr schlecht darstellbar.
Aber ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel den Dr. Mutter anschaue, der sehr viel Forschung gemacht hat, auch über Amalgamvergiftungen im Mund, ja. Da müsste man doch, da glaube ich jetzt doch als Amateur, als Laie, dass da wahrscheinlich hieb- und stichfest dokumentiert ist, dass Amalgam nicht in den Mund gehört, oder?
Das ist inzwischen auch so. Inzwischen gibt es Gott sei Dank eigentlich kaum mehr Zahnärzte, die sowas machen würden. Mhm. Aber es gibt immer noch sehr viele Zahnärzte, die sagen, selbst wenn ich zum Zahnarzt schicke und sage, bitte diese Amalgam-Plombe entsorgen, dann sprechen die mit dem Patienten und sagen, sitzt gut, lassen wir doch lieber.
Klar.
Die haben nicht unbedingt immer im Bewusstsein, was das wirklich für den Patienten selbst bedeutet.
Also ich habe meine Spucke, ich habe mal 4 Amalgamfüllungen in meine Spucke ins Labor geschickt und genau analysiert, was in meiner Spucke drin ist.
Das ist enorm.
Enorm, ja. Enorm. Ich kam nur ein kleiner roter Hinweis kam zurück. Dieses Wasser ist bitte nicht in die Natur auszuleeren, weil es gegen die Grundwasserverordnung verstößt. Ja. Ja. So, aber schlucken darf ich's.
Ja. Genau.
Und ich meine, wenn man jetzt auch schon weiß, dass hier oben das nicht mehr verbaut werden sollte, es ist doch im Körper drin. Ja. Und demzufolge diese Gelatingiftung, denke ich, ist unglaublich eine bedeutsame Therapieform, die viel mehr Beachtung bekommen müsste.
Ja.
Also jeder, der irgendwie Alzheimer hat oder der Demenz hat, jeder, der eine Krebserkrankung hat, sind die aufgefordert, sich mit dem Thema mal zu beschäftigen, entgiften, entgiften, entgiften.
Unbedingt. Und auch die, die es vermeiden wollen.
Auch präventiv.
Auch präventiv.
Also natürlich. Leute, die ständig in Angst sind, weil sie glauben, dass die Krankheit der Eltern sich überträgt auf die Gene der Kinder.
Ja.
Genau. Die könnten eigentlich Sicherheit auch durchkriegen, eine innere Sicherheit, wenn sie einmal im Jahr eine Gelatentgiftung machen würden.
Ja.
Wie aufwendig ist das?
Das kommt drauf an. Ja, das wollen wir immer rausfinden in der ersten Analyse.
Mhm.
Und dann machen wir von Zeit zu Zeit, prüfen wir nach den Erfolg.
Mhm. Also eine gute, gelaufene, eine einfache.
Genau, wir können es auf jeden Fall dokumentieren. Mhm. Gelattherapie ist nicht vielleicht erfolgreich, sondern sie ist erfolgreich, weil es ist ein ganz normaler chemischer Prozess. Wir binden die Metalle.
Mhm.
Ja, und das wird, es ist dann auch nachweisbar, dass irgendwie, wenn wir eine Zeit lang ausgeleitet haben, dass dann weniger rauskommt.
Mhm.
Ganz schlicht und einfach. Also sehr simpel eigentlich. Wir müssen natürlich immer gewisse Dinge beachten. Wir müssen verloren gegangen Mineralien, die wir auch brauchen, die müssen wir dann auch immer wieder ersetzen.
Ah, weil das ja auch gebunden wird, gewisse Mineralien.
Ganz genau.
Mhm.
Ja. Und wir brauchen vor allem auch manche Mineralien sehr, sehr besonders, um eben Plätze zu belegen, sozusagen im Körper. Ich spreche jetzt mal bildhaft, um im Körper Plätze zu belegen, die ansonsten von toxischen, also von giftigen Mineralien belegt würden.
Mhm.
Ja. Selen ist da ein ganz wichtiger Stoff, der auch häufig nicht sehr beachtet wird. Der ist häufig im suboptimalen Bereich, der Selenspiegel, und damit steigt unsere Möglichkeit, uns zu vergiften, auch enorm.
Mhm.
Also wenn wir schauen, dass Selen gut gesättigt im Organismus vorhanden ist, dann haben wir auch schon einen gewissen Schutz, uns nicht gleich wieder zu vergiften.
Also wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten in der Prävention drin, vielleicht schon mal zu sagen, einmal im Jahr mache ich eine Gelatausleitung und schaue, was brauche ich. Mhm. Das können dann, da musst du mir sagen, 1 bis 5 Behandlungen sein, oder?
Schwierig. Also wenn ich wirklich eine Belastung habe, muss ich mit wahrscheinlich ein paar Monaten regelmäßig Behandlung rechnen. Manche Dinge kann ich mit Substanzen regulieren, die ich zu mir nehme, als Kapseln. Manche Dinge gehen tatsächlich nur per Infusion und da braucht man dann schon Serien. Da muss man, also ich sage, im Durchschnitt muss man mit 20 Behandlungen Infusionen zum Beispiel rechnen oder mit 4 Monaten Kapselschlucken oder wie auch immer.
Mhm.
Bevor es sich wirklich rentiert, nochmal zu gucken. Ja,
darf also ich doch die Frage der Kasse stellen? Wenn man ein Symptom hat, eine Diagnose und die Behandlungsform des Arztes auf die Gelatentgiftung ausgestellt wird, ist es dann kassenabrechnungspflichtig?
Das kommt immer auf das System an. Wir sind hier in der Schweiz. Und hier in der Schweiz gibt es natürlich so die Zeittarife und es gibt Infusionen, die man abrechnen kann und es gibt die Betreuungsziffern, die wir abrechnen können. Die Chelattherapie an sich so nicht, aber wir können relativ viel da mitmachen. Mhm. Wir rechnen dann nicht sehr hoch ab, sodass es irgendwie verträglich ist für alle.
Also finanzierbar wird das Ganze.
Ja, genau. Also, es ist, also in der Schweiz ist es für Schweiz, mhm. also für in der Schweiz Versicherte ist es ganz gut machbar. Mhm. Ich habe ja auch in Deutschland lange gearbeitet, das ist sehr viel schwieriger. Mhm. Ja, die Chelattherapie an sich hat keine schulmedizinische Anerkennung. Das ist leider so. Nur bei akuten Vergiftungen. Mhm. Bei akuten Vergiftungen, da wird dann auch, wenn, was weiß ich, wenn Leute akute Quecksilbervergiftungen, wie auch immer, haben, da wird schon auch chelatiert. Aber bei diesen chronischen Intoxikationen wird es einfach nicht verwendet. Leider.
Und dann abschließend eine Knoblauchzehe jeden Tag. Jeden Tag ein bisschen qualitativ hochwertige Spirulina oder Chlorella zur Entgiftung des Körpers, kannst du auch empfehlen.
Ja.
Gibt es da irgendwo
Entsäuerung noch? Entsäuerung.
Entsäuerung?
Weil ich in saurem Milieu, nicht gerne Giftstoffe hergebe. Mhm. Ja, Entsäuerung, also mit einem guten Basenwasser zum Beispiel, wäre eine Sache.
Bei Spirulina noch die Frage oder Chlorella. Ich meine, da gibt es so viel Ware auf dem Markt, dass fragwürdig ist. Ich höre immer wieder, die Qualität ist entscheidend. Hast du da irgendwie eine Empfehlung, wo man sich da hinwenden müsste, um eine gute Ware zu bekommen?
Ja gut, es gibt da immer ganz verschiedene. Es gibt auch verschiedene, die alles Reinheit bewerben und sowas. Wo ich es geprüft habe, sind diese Waren von Ronald Iverson. Das sind sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige Produkte, die ich teilweise eben dann auch empfehle. Mhm.
Also das wäre die Prävention.
Das wäre eine gute Prävention. Mhm.
Und diese Chelattentgiftung wirklich mal präventiv ins Auge fassen bei Verdachtsmomenten, bei Ängsten oder wenn man wirklich weiß, irgendwas stimmt nicht bei mir.
Ja, und auch, dass man wach wird, wenn kleine Symptome irgendwo da sind. Wenn ich permanent Erkältung habe, dann muss ich mich auch fragen, was stimmt nicht? Ich muss nicht, aber ich könnte.
Ach, das ist auch nur ein gutes Beispiel. Jetzt kam gerade mein Sohn, der ist doch auch ständig krank, immer wieder und wir wissen nie wieso. Jetzt habe ich eine Idee. Also herzlichen Dank, lieber Johannes, die Zeit ist schon wieder weg. Aber ich finde einfach, das, was wir heute hier zusammengetragen haben, ist enorm wertvoll, enorm wichtig, weil wir uns so viel Augenmerk in diese ganze Impfhysterie reingehen oder eben auch in die ganze 5G-Hysterie, was beides ja wichtig ist, hier sich zu äußern und eine Meinung zu bilden. Ja. Aber wir dürfen nicht vergessen, was wir in der Macht haben, was wir selber bewältigen könnten, nämlich einfach auf Metallbelastungen zu verzichten, rigoros, sprich Aluminium aus unserem täglichen Verpackungsmaterial zu entfernen und auch Plastik. Habe ich das gut zusammengefasst?
Ja, das ist gut.
Super. Also Johannes, danke für diese Sendung. Danke, dass du uns hierbei unterstützt an dieser Aufklärungsarbeit. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich eine aluminiumfreie, plastikfreie und gesundes Leben für die Zukunft. Alles Gute, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen miteinander.